mit dem ungerechten Verwalter aus Lukas 16. Genau, danke. Und glaubt mir, wenn wir gleich auch den Text lesen werden, im Vergleich dazu waren die Gleichnisse, die wir bisher hatten, so eher Anfängerprogramm. Und es gibt viele Ausleger, die auch sagen, dass dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter vielleicht das Schwierigste überhaupt ist, wenn es darum geht, was Gott uns eigentlich damit sagen will. Weil auf den ersten Blick klingt es vielleicht etwas verwirrend und manche Ausleger sind sich eben gar nicht einig, was ist darüber die Botschaft eigentlich. Aber es liegt auch daran, dass es viel komplexer inhaltlich ist, als man auf den ersten Blick eigentlich meinen mag. Aber ich würde sagen, lasst uns gar nicht so viel drum rumdrehen. Schlag bitte mit mir auf in Lukas 16, die Verse 1 bis 8. Lukas 16, 1 bis 8. Und ich lese uns aus der Elberfelder Übersetzung. Ihr könnt aber auch gerne hier mitlesen. Er, also Jesus, sprach aber zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach aber sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich möchte noch für die Predigt beten. Großer Gott, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses wundervolle Gleichnis vom ungerechten Verwalter und wir bitten dich nun, Herr, dass du das Reden und das Hören dieser Predigt deines vollkommenen Worten segnest. Und Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit aufmachst und in uns sprichst, Herr, dass jeder Einzelne hier von uns und auch zu Hause an den Bildschirm mitnehmen kann, was du uns durch dein Wort sagen möchtest, Vater. Und wir bitten dich, bewahre uns vor Ablenkung und vor den Angriffen des Feindes und schenk uns jetzt den vollen Fokus auf dich. Im Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch gerade fühlt, aber an so manchen Gesichtern erkenne ich, dass ihr mindestens genauso stutzig seid, wie ich es am Anfang auch war, als ich mich mit dem Gleichnis beschäftigt hatte. Weil was passiert da eigentlich? Was macht dieser Verwalter da eigentlich? Und warum wird er am Ende des Tages auch noch gelobt, obwohl er ja eigentlich ein Betrüger ist? Und was will Gott uns eigentlich damit sagen? Fragen über Fragen. Und ich sage euch schon mal vorweg, Gott will uns mit diesem Gleichnis aufzeigen, wie wir unserer Verantwortung im Reich Gottes nachzukommen haben. Und es baut auch ein bisschen darauf auf das, was Alexei uns letzte Woche mitgegeben hat. Auf jeden Fall habe ich uns 5 essentielle Lehren an diesem Gleichnis herausgearbeitet, was wir für unser Leben als Kinder Gottes und als Diener des Reiches Gottes mitnehmen dürfen. Und lasst uns diesen Bibeltext einfach mal Stück für Stück verstehen. Denn die erste Lehre aus diesem Gleichnis ist: Wir sind Verwalter des Reiches Gottes und müssen Rechenschaft für unseren Dienst ablegen. Und letzte Woche, hatte ich ja gerade gesagt, wurde es schon angerissen und ich möchte da jetzt bewusst mal tiefer einsteigen. Weil der Verwalter in diesem Gleichnis, lesen wir, der wurde von seinem Herrn zur Verwaltung eines großen Vermögens eingesetzt. Und über den Herrn erfahren wir eigentlich gar nichts, außer dass er vermutlich sehr, sehr reich war und dass er sich nicht selber um sein Vermögen kümmern wollte, sondern dass er eben diesen Verwalter dafür eingestellt hat. Und da kommen wir eben ins Spiel. Wir alle sind Verwalter des Reiches Gottes. Wir sind Verwalter von Gottes Schöpfung, aber sie gehört uns nicht. Schon Adam war ja in Anführungszeichen nur Verwalter des Paradieses, aber gehört hat das Paradies immer noch Gott selbst. Uns gehört auf dieser Welt gar nichts. Wir mögen vielleicht über unsere Dinge, die wir haben, eine Besitzurkunde oder einen Kaufvertrag oder maximal noch einen Kassenbon haben, aber schlussendlich gehört das immer noch alles Gott, weil er derjenige ist, der es geschaffen hat. Wir sind nur die Verwalter. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann macht das so unsere Perspektive auf die Realität schon deutlich nahbarer. Weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich gehe mit Dingen, wo ich weiß, die gehören mir nicht, die sind mir nur anvertraut, gehe ich deutlich pfleglicher um als mit den Dingen, die mir selber gehören. Es macht auch demütig, wenn wir wissen, dass uns nichts persönlich gehört, dass es alles Gott gehört. Und so lehrt uns ja auch 1. Korinther 4, 1 bis 2, so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Denn Gott nimmt es nun mal sehr genau, wie wir damit umgehen, was er uns gibt. Gott hat einem jeden Einzelnen von uns Gaben und Talente gegeben, also nutze sie auch für ihn. Und wenn du noch nicht persönlich für dich weißt, was er dir eigentlich gegeben hat, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, wir finden es heraus. Aber die Bibel sagt uns, wenn wir das alles nicht oder falsch nutzen, dann ist Gott das nicht egal. Der Verwalter in dem Gleichnis, der wurde wegen Untreue aus seinem Dienst entlassen. Und so denkt Gott auch über uns, wenn wir unserer Verantwortung für sein Reich nicht nachkommen. Und versteht mich bitte nicht falsch, natürlich verlieren wir dadurch nicht unser Heil, aber dann wird Gott eben jemand anderes finden, den er dafür einsetzen wird, wofür er uns eigentlich gedacht hat, wenn wir es nicht hinbekommen wollen. Denn das ist ja auch das Problem, was Jesus mit diesem Gleichnis anspricht. Weil viele Christen leben nun mal so, als hätten wir unbegrenzt Zeit, unendliche Ressourcen und denken, ja, Gott wird schon alles machen. Doch Jesus erinnert uns daran, unser Leben ist begrenzt. Und wir müssen uns auch vor Gott für unser Leben verantworten. Das ist ja auch das, was wir vor 2 Wochen beim unbarmherzigen Knecht gehört haben. Aber das Praktische an der Sache ist ja, das ist ja in uns Menschen auch so angelegt. Denn wenn wir wissen, wenn eine Prüfung oder eine Abgabe oder eine Deadline oder was auch immer bevorsteht, dann klappt das auf einmal mit den Prioritäten. Also kurz vor knapp, wenn es gar nicht anders geht, dann klappt das auf einmal. Dann sind uns unsere belanglosen Hobbys auf einmal egal. Lasst uns das auch auf unseren Dienst für das Reich Gottes übertragen und jeden einzelnen Augenblick unseres Lebens so ausnutzen, als würde Jesus jeden Moment vor der Tür stehen. Und vielleicht sitzt auch jemand hier unter uns oder schaut von zu Hause zu, der noch gar nicht mit Jesus geht. Und da möchte ich auch dir ganz besonders zusprechen, auch du hast eine Verantwortung für dein Leben vor Gott, weil dein Leben gehört Gott und nicht dir. Und die Frage ist nur, ob du das schon erkannt hast. Gott hat dich geschaffen, damit du ihn anbetest und sein Reich baust. Und wenn nicht, dann wird Gott auch Wege finden, dir das liebevoll, aber in aller Klarheit aufzuzeigen. Und zwar vielleicht auch durch eine Krise. Denn die zweite Lehre aus diesem Gleichnis ist ja, Krisen sind Chancen, unsere Einstellung zu ändern. Am Ende ist es ja immer eine Frage der Einstellung, wie wir unser Leben betrachten. Sind wir zuversichtlich? Sehen wir in allem das Gute? Sind wir dankbar? Nutzen wir Herausforderungen zum Wachstum? Vertrauen wir Gott in allem? Oder sehen wir in allem nur das Schlechte, regen uns auf, jammern über alles, beschweren uns bei Gott? Wie gesagt, es ist am Ende des Tages immer reine Einstellungssache. Denn bei allem, was uns im Leben widerfährt, müssen wir uns eben bewusst sein, dass Gott das in seiner unendlichen Barmherzigkeit und Allmacht auch so vorherbestimmt hat. Dass es uns zum Besten dient und uns eben auch näher zu ihm führt. Ja, das können wir menschlich nicht immer so automatisch umsetzen, keine Frage. Und ich möchte das auch überhaupt nicht kleinreden, wenn du gerade in einer sehr existenziellen Krise in deinem Leben steckst. Es geht hier eben um ein geistliches Prinzip und damit möchte ich dir Mut zusprechen, dass Gott auch in deiner Krise einen sehr guten und liebevollen Plan mit dir hat. Egal, wie klein oder auch groß deine Herausforderungen sind, Gott wird das Beste daraus machen und vor allem möchte er auch deine Perspektive darauf nachjustieren, wenn du ihn darum bittest. Der Verwalter, der wurde in dem Gleichnis aus seinem Dienst entlassen. Keine zweite Chance. Sein Einkommen war weg. Seine Reputation war weg, sein Lebensstandard weg, alles weg. Also wenn das nicht mal eine Krise ist, dann weiß ich nicht. Aber das Entscheidende an der ganzen Sache ist, was der Verwalter aus dieser Krise macht. Er ist ganz realistisch mit seiner Selbsteinschätzung, dass er sagt, er kann keiner körperlichen Tätigkeit nachgehen, weil er wahrscheinlich nie eine Ausbildung gemacht hat. Zum Betteln ist er sich zu schade. Man könnte also meinen, sind jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Also denkt er nach, was die sinnvollste Lösung ist. Und er erkennt, nur weiter im Hier und Jetzt und in Saus und Braus zu leben, das bringt ihm gar nichts, sondern er muss sich endlich mal um seine Zukunft kümmern. Und darauf schauen wir im Detail gleich noch. Aber Gott gebraucht eben Krisen, um unsere, in seiner Beziehung zu ihm zu stärken und unsere Prioritäten wieder zurechtzurücken. Weil manchmal nimmt er uns etwas und manchmal zerbricht er uns unsere vermeintlichen Sicherheiten, an denen unser Herz hängt. Manchmal lässt er uns auch schwermütig werden, um uns geistliche Lauheit aufzuzeigen. Manchmal stellt er uns vor vermeintlich unschaffbare Herausforderungen, um unseren Glauben zu stärken. Jede Krise soll unseren Fokus neu auf Gott ausrichten, damit wir erkennen, dass wir ohne ihn rein gar nichts in der Hand haben. Und wenn man mal nicht hören will auf das, was Gott einem eigentlich sagen will, dann kann das auch mal ein bisschen dauern. Gott hat sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste wandern lassen, weil sie nicht einsehen wollten, dass dafür, dass Gott sie aus Ägypten gerettet hat, ihm auch dafür die Ehre gebührt. Und wir lesen in Deuteronomium 8,2, wie Gott sein Volk rückwirkend mahnend erinnert. Da sagt Gott, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Geboten halten würdest oder nicht. Und frag dich mal, durch welche tiefen Täler und Wüstenzeiten hat Gott dich in deinem Leben schon getragen und gestärkt? Und wenn du noch mehr Ermutigung brauchst, dann frag doch gleich mal die Leute beim Kaffee, durch was für Krisenzeiten Gott sie schon gestärkt hat. Das ist nämlich sehr ermutigend. Ein kleines Beispiel dafür gefällig. Der Mann hier auf dem Bild heißt John Newton, vielleicht einigen unter uns bekannt. Der Mann war Sklavenhändler. Und zwar nicht besonders biblisch, der war einer von der ganz schlimmen Sorte. Und als Kapitän eines Sklavenschiffes gerät er 1748 mit gerade einmal 23 Jahren in einen lebensbedrohlichen Sturm. Und das Schiff drohte zu sinken und in seiner Not betete er zum Herrn, dass er gerettet wurde. Und was war? Das Schiff wurde gerettet und er bekannte sich zu Jesus Christus. Jetzt könnte man vielleicht meinen, hat er danach den Sklavenhandel aufgegeben? Nein, keineswegs. Also hat Gott noch weitere Krisen in seinem Leben gebraucht. Er hat ihm schwer beruflich zugestellt, er war schwer krank, bis er dann schlussendlich eingesehen hat, dass er auf einem Irrweg war, dass das, was er tat, falsch war und sein Leben wirklich Jesus Christus übergeben hat. Und danach wurde er Prediger, setzte sich entschieden gegen die Sklaverei ein und hat maßgeblich dazu mitgewirkt, dass sie auch abgeschafft wurde und schrieb bis heute bekanntliche geistliche Hymnen. Und sein bekanntestes Lied, Amazing Grace, kennt ihr vielleicht, ist bis heute eines meiner Lieblingsanbetungslieder. John Newman und viele hier unter uns, inklusive mir, können uns aufzeigen, wie Gott eben Krisen gebraucht, wie er uns stärkt und wieder zurechtrückt. Nicht immer auf einen Schlag, sondern meistens Schritt für Schritt. Denn entscheidend ist eben, was wir aus dieser Krise machen. Und das ist eben auch unser dritter Punkt. Denn Gott erwartet Klugheit und Entschlossenheit in unserem Dienst. Jesus sagt in dem Gleichnis, die Kinder dieser Welt sind klüger. Sie sind nicht heiliger oder besser, sondern sie sind eben klüger, zielgerichteter, mutiger, schlauer, kreativer. Und hier liegt der eigentliche Knackpunkt in diesem Gleichnis. Denn Jesus bewundert eben nicht den Betrug, sondern die Weitsicht des Verwalters. Denn das ist die zentrale Botschaft dieses Gleichnisses. Nachfolger Jesu sollen eben genauso entschlossen für das Reich Gottes handeln, wie der Verwalter für seine eigenen Ziele. Und wenn wir in das Gleichnis schauen, dann stellen wir uns natürlich die Frage, was hat der Verwalter da jetzt eigentlich genau gemacht? Und ich sage euch, die Ausleger sind sich darüber gar nicht so einig, was er da getan hat. Ich gebe euch mal drei mögliche Szenarien, ihr könnt euch gerne eins davon aussuchen, spielt gar nicht mal so die Rolle. Manche sagen, er hat überhöhte Zinsen gestrichen, die zuvor auf die Schulden angerechnet worden sind. Dann gibt es andere, die sagen, dass er einfach auf seinen eigenen Anteil oder seine Provision verzichtet hat, um sich bei den Schuldigern beliebt zu machen. Und drittens könnte er auch ganz eigenmächtig einfach die Forderungen seines Herrn reduziert haben, um sich die Gunst der Gläubiger zu sichern. Und das würde, wenn man sich damit mal im Detail näher beschäftigt, wie auch damals so das allgemeine Verfahren in der Wirtschaft war, das würde alles irgendwo ganz gut passen. Aber ganz gleich, was ihr euch für eine Option aussucht, die Quintessenz bleibt eben dieselbe. Denn der Verwalter versucht sich eben durch sein Handeln in die Häuser der Gläubiger aufgenommen zu werden, wenn er dann von seinem Dienst endgültig entbunden ist. Und wem die Fragezeichen hier immer noch nicht ausreichen, da kommt jetzt der entscheidende Punkt. Denn man könnte ja meinen, dass der Herr ziemlich sauer über seinen Verwalter ist, was er da eigentlich gemacht hat. Weil am Ende des Tages würde ja weniger für ihn übrig bleiben. Aber im Gegenteil, das, was der Verwalter da gemacht hat, ist aus Sicht seines Herrn ziemlich klug. Er denkt nämlich nicht nur kurzfristig, sondern er hat auf einmal einen langfristigen Plan. Klar, er hat dabei immer noch selbstsüchtige Hintergedanken, aber der Kern seiner Handlung ist es eben, seine Gläubiger zu entlasten, um einen langfristigen Vorteil zu bekommen. Und da zieht Jesus dann eben auch den Vergleich zwischen den Kindern der Welt und uns Nachfolgern, wie wir in unseren Investitionen einfach häufig unklüger sind. Nochmals, es geht hier nicht um die Motivation des Verwalters, sondern um seine Klugheit. Die Ungerechtigkeit oder der Betrug, das ist nicht das, was Gott gefällt, sondern dieses entschlossene Handeln und die Weitsicht des Verwalters. Weil kluge Unternehmer heutzutage, die investieren Tausende, Zehntausende, Millionen Euro in Produktentwicklung, in Marketing, in Netzwerkpflege, nur um ihre Produkte an den Mann zu bringen und mit Gewinn zu verkaufen. Das mag am Anfang vielleicht ein großes finanzielles Risiko sein, aber zahlt sich dann eben am Ende des Tages aus. Was machen wir Christen stattdessen? Wir sagen so Dinge wie, wir würden ja gerne mal geistlich wachsen, aber eine Bibelschule oder ein Seminar oder eine Freizeit, das ist uns zu teuer. Oder meine Gemeinde ist mir ja super wichtig und ich gehe gerne hin, aber ich bin nicht bereit, mich in sie zu investieren. Oder wir sagen uns, ich würde ja super gerne, dass mein Nachbar endlich zu Jesus findet, aber ich bin gar nicht erst bereit, ihn zum Essen einzuladen oder vielleicht sogar mehrfach. Aus weltlicher Sicht sind das ja natürlich auch keine guten Investitionen, weil es uns eben keinen materiellen Vorteil gibt. Aber es sind eben Schätze im Himmel, die die Folge eines geistlich klugen Investments sind. Wir schaffen es ja vielleicht noch, uns in unserem Leben für 20, 30, wie auch immer, Jahre Ruhestand vorzubereiten. Aber was ist das eigentlich verglichen mit den Dingen für die Ewigkeit? Und falls du dich noch fragst, was sind eigentlich die richtigen Entscheidungen in deinem Leben, dann kann ich dir drei Tipps geben. Lies in der Bibel, geh ins Gebet und unterhalte dich mit reifen Christen darüber, was sie in vielleicht einer ähnlichen Situation im Leben für Entscheidungen getroffen haben. Hast du vielleicht schon 1000 Mal gehört, aber vielleicht ist das 1001. Mal ja jetzt die Motivation für dich, damit anzufangen. Weil am Ende des Tages ist es nun mal genau das. Denn eine der zentralen Fragen, die uns Gott eben mit diesem Gleichen stellen möchte, ist, bist du genauso entschlossen für Gottes Reich wie der Verwalter für dich selbst? Bist du genauso entschlossen für Gottes Reich wie der Verwalter für dich selbst? Lass die Frage mal bewusst für dich sacken. Und frag Gott, was er sich von dir wünscht. Denn die vierte Lehre aus diesem Gleichnis, die baut darauf auf. Unsere Einstellung zu Geld offenbart unser Herz. Denn der Text geht ja noch ein bisschen weiter, denn Jesus kommentiert das Gleichnis im Anschluss. Ich lese uns mal aus Lukas 16, die Verse 9 bis 12. Da sagt Jesus, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnimmt in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr euch nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Man sagt ja, über Geld spricht man nicht. Ich finde ehrlich gesagt, dass das eine ziemlich erbärmliche Herangehensweise ist. Wenn man sich davor bewahren will, stolz zu werden und mit seinem Monatsnetto anzugeben, ja dann okay, dann sollte man vielleicht nicht drüber sprechen, aber man muss über Geld sprechen, um ihm die Macht zu nehmen. Denn Geld regiert die Welt und da ist viel Wahres dran. Wer Geld hat, hat auch Macht. Und viele Menschen haben auch deshalb mehr Geld, weil sie sehr gut darin sind, dafür zu sorgen, dass andere Menschen weniger Geld haben. Man sagt ja leichtfertig, Geld verwirbt den Charakter. Aber wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, das ist Blödsinn. Ein verdorbener Charakter zeigt sich eben dadurch, wie wir mit Geld eigentlich umgehen. Denn Geld ist ein Prüfstein für unseren Glauben. Und Jesus sagt uns, wer im Kleinsten treu ist, dem wird Gott auch Größeres anvertrauen. Wir Menschen neigen oft dazu, uns zu überschätzen und zu sagen, wir haben alles unter Kontrolle und Gott möge mir bitte ganz viel Geld und ganz viel Einfluss geben und ich werde das dann auch gut einsetzen. Aber ist das wirklich so? Sind wir schon mit im Kleinen treu? Und wie gehen wir mit unserem, also Gottes natürlich, Geld eigentlich um? Die Gesellschaft macht uns vor, wir sollen viel Geld für Luxusgüter und Statussymbole und Selbstoptimierung ausgeben. Aber seien wir ehrlich, es muss nicht immer das beste Handy oder die teuerste Markenkleidung oder das leckerste Essen sein. Das bringt uns in Gottes Reich nämlich nicht weiter. Das hat keinen Ewigkeitswert. Der Verwalter hat stattdessen erkannt, dass er sein Geld eben einsetzen sollte, um Beziehungen zu bauen. Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns irgendwie Freundschaften erkaufen könnten oder sollten, sondern unseren Besitz für Gottes Reich einzusetzen. Denn Geld und Besitz existieren nun mal. Das können wir nicht verleugnen. Wir leben nicht in der Utopie, sondern wir müssen im Sinne von Gottes Reich das Beste aus dem Ganzen machen. Und falls du nicht weißt, was du mit deinem Geld machen sollst, habe ich ein paar Inspirationen für dich. Ich hatte eben schon gesagt, lade deine Nächsten großzügig zum Essen ein, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und vielleicht auch mehrfach. Investiere dein Geld in die Gemeinde oder in regionale oder internationale Missionsprojekte. Unterstütze Menschen, die gerade knapp bei Kasse sind. Gerade auf Jüngere und Ältere trifft das oft zu. Oder wie wir eben gehört haben, man kann Bibeln kaufen und sie verteilen. Und wenn du meinst, dass in deiner Stadt alle Leute eine Bibel haben, dann geh auch gerne woanders hin. Oder frag dich selber, was in deiner Stadt eigentlich noch fehlt, damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Vielleicht ein Kindergarten, vielleicht ein Spielplatz, was auch immer es ist, denk da gerne groß und mach selber den ersten Spatenstich. Alles kostet Geld. Aber Geld kann eben zu einem Werkzeug werden für die Ewigkeit. Besitz ist kein Ziel, was wir haben sollten, sondern Besitz ist ein Werkzeug. Für Jesus ist ja auch nicht die Höhe entscheidend, die wir geben, sondern das Herz dahinter. Denk nur an die arme Witwe, die absolut gesehen einen total kümmerlichen Betrag eingegeben hat, deren Opfer aber von Gott umso höher wertgeschätzt wird, als wenn man sowieso nur aus seinem Überfluss gibt. Weil Gott das Herz dahinter sieht und nicht die Summe. Denn Gott geht es nicht um Zahlen, sondern um die Treue. Gott geht es nicht um Zahlen, sondern um die Treue. Der Heilige Geist kann da unsere Prioritäten erneuern. Wir haben eben die Geschichte von Zachäus gehört, der, bevor er wirklich zu Jesus gekommen ist, ein Betrüger war und sich selbst bereichert hat. Und erst als er Jesus wirklich kennengelernt hat, hat er erkannt, wie falsch sein Handeln eigentlich war und hat alles dafür gegeben, um seinen Schuldnern, die er vorher betrogen hat, ein gutes Leben zu ermöglichen. Das hatte wirklich Ewigkeitswert und das ist auch ein glaubwürdiges Zeugnis für wirkliche Jesus-Nachfolge. Und das alles mündet in den fünften und letzten Punkt aus unserem Gleichnis, denn wir dienen Gott oder der Welt. Wir dienen Gott oder der Welt. Und glaub mir, beides gleichzeitig geht nicht. Jesus beendet seine Ausführungen zu dem Gleichnis in Lukas 16, Vers 13. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist die eigentliche Pointe des Gleichnisses. Nicht Geld ist das Problem, sondern seine Herrschaft. Als der Verwalter noch vom Geld beherrscht wurde, wurde er seines Amtes folgerichtig enthoben. Und erst dann begann er mit seinem Besitz weitsichtig zu handeln, anstelle weiter verschwenderisch in den Tag hineinzuleben. Und genau diese Einstellung greift Jesus auf und fordert sie auch von uns Jüngern ein. Der Verwalter ist ganz gewiss immer noch eigensinnig und gewiss kein moralisch gutes Beispiel für uns. Es geht ja hier ausdrücklich um sein Handeln. Er ist immer noch ein Kind der Welt. Aber Jesus sagt auch, dass wir eben von diesen Kindern der Welt lernen sollen, um uns dann als Kinder des Lichts mit den richtigen Motiven dahinter auch besser zu machen. Unser Umgang mit Geld zeigt nun mal, woran unser Herz hängt. Deswegen heißt es ja auch in 1. Timotheus 6,10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Seien wir ehrlich, achten wir, wenn wir uns mit dem Thema Geld beschäftigen, lieber auf unseren eigenen Vorteil oder auf das unseres Nächsten? Wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, meinen wir das auch so? Jesus ganz klar, wenn wir uns von Geld und all dem, was dazugehört, beherrschen lassen, dann sind wir nicht Diener Jesu Christi. Frag dich also mal bitte, wer ist wirklich dein Herr im Leben? Wenn man noch am Geld hängt, dann ist Jesus definitiv nicht der Herr in unserem Leben. Du kannst nicht Christ sein und geldliebend. Vielleicht merkst du heute, ich diene tatsächlich dem Geld, dem Erfolg, dem Status oder mir selbst. Dann lädt Jesus sich heute ein, einen besseren Herrn zu bekommen. Und glaub mir, einen besseren Herrn als Jesus Christus wirst du nirgends finden. Und wenn du nur eine einzige Sache von heute mitnehmen möchtest, dann die, dass Jesus dich von allen Beherrschungen dieser Welt befreien kann und möchte. Denn Jesus lobt mit dem Gleichnis nicht etwa die Ungerechtigkeit des Verwalters, sondern eben seine entschlossene Weitsicht. Und genau diese Entschlossenheit und Weitsicht wünscht Jesus sich von seinen Jüngern, also von uns allen. Denn alles das, was wir besitzen, ist nun mal nur vorübergehend, aber alles das, was wir für Gottes Reich einsetzen, hat einen ewigen Wert. Und wir müssen uns hinterfragen, was wäre, wenn in unserem Leben, so wie bei dem Verwalter, alles auf morgen weg wäre? Der Verwalter hat seinen Job verloren und damit die Grundlage seines Lebensstils und seiner ganzen Existenz. Auch unser Kontostand, unsere Immobilien, unser Ruf, unsere sozialen Kontakte, das kann alles von heute auf morgen weg sein. Das hat alles keinen Ewigkeitswert. Aber ob wir etwas dafür getan haben, dass Menschen gerettet werden, das hat Ewigkeitswert. Das kann niemals verloren gehen. Also lasst uns im besten Sinne dieses Gleichnisses auch als Gemeinde klug handeln und alles dafür geben, dass Menschen gerettet werden. Und ich frage dich, was hat Gott dir heute in deinem Herz offenbart? Wünscht er sich, dass du deine Aufgabe im Reich Gottes wieder angehst? Zeigt er dir auf, dass er durch eine Krise in deinem Leben deine Beziehung zu ihm und seine Prioritäten wieder neu sortieren darfst? Oder ist es deine Beziehung zu Geld und deine Treue im Kleinen? Und ganz gleich, was es bei dir ist, Gott möchte dich in deiner Nachfolge stärken und er wird es tun, wenn du ihn darum bittest. Der Herr hat seinen Knecht in dem Gleichnis nicht wieder eingesetzt. Aber Gott ist liebevoll und gnädig und möchte dich wieder in deinen Dienst einsetzen, wenn du merkst, dass du deiner Verantwortung nicht nachgekommen bist. Und ich habe jetzt heute oft das Wort Treue benutzt und deswegen möchte ich auch mit 1. Johannes 1,9 zum Ende kommen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Denn Gott ist immer treu. Er ist die Definition von Treue. Er ist auch dann treu, wenn wir untreu werden. Und das tun wir jeden Tag. Doch er hat sich selbst am Kreuz für uns Untreue geopfert, damit wir wieder eine Beziehung zu ihm haben können. Er vergibt uns, wenn wir Buße über unsere Schuld tun. Und seien wir mal ganz ehrlich, keiner von uns, inklusive mir selbst natürlich, ist nach Gottes Maßstäben ein treuer Verwalter. Wir alle haben Gottes Gaben verschwendet. Wir alle sind im Kleinen wie im Großen untreu gewesen. Deshalb brauchen wir nicht mehr Disziplin oder mehr Ehrgeiz oder eine gute Strategie, sondern wir brauchen vor allem Gottes Gnade. Und genau deshalb ist Jesus gekommen. Der ungerechte Verwalter ist ein starkes Beispiel dafür, wie Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes formen kann und wie wir daraus lernen können. Und nehmt gerne mal in diese Woche den Gedanken mit, wo Gott sich von euch mehr Treue im Kleinen wünscht und wie ihr seinem Königreich dienen könnt. Und seid gewiss, Gott sieht euer Herz und er wird eure guten Absichten segnen. Es muss nicht perfekt sein, aber wenn wir Gott von ganzem Herzen dienen möchten, machen wir schon eine ganze Menge richtig. Amen. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir aufzustehen, dass wir eine Zeit der Stille haben, dass du vor dich im Stillen beten kannst, was du